Klartext-Podcast mit Thilo Baum, heute Folge 85. Wie finde ich einen guten Rechtsanwalt? Wie findet man eigentlich einen guten Rechtsanwalt? Haben Sie sich darüber schon mal Gedanken gemacht? Oder einen guten Steuerberater? Oder vielleicht auch einen guten Sachverständigen für ein Gutachten, wenn es ums Haus geht, wenn es ums Auto geht, wenn es um Unfallschäden geht? Wie findet man in diesen Gebieten gute Leute? Da habe ich eine Idee für Sie, und zwar den Sprachtest. Wir machen das ganz einfach. Sie schreiben eine E-Mail und bitten um einen Termin. Und dann werden Sie eine E-Mail zurückbekommen, und anhand der Sprache dieser E-Mail, die Sie zurückbekommen vom Anwalt, von der Kanzlei, vom Sachverständigenbüro, können Sie entscheiden, ob Sie es mit einem geeigneten Dienstleister zu tun haben oder nicht. Mit diesem Sprachtest können Sie ganz klar die Spreu vom Weizen trennen. Sie kriegen raus, ob die Kanzlei, die Sie anschreiben, kundenorientiert ist. Ob also die Unternehmenskultur einer Kanzlei es zulässt, dass die Beteiligten, also Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Anwälte, Steuerberaterinnen und alle, die dort arbeiten, ob diese Menschen in der Lage sind und bereit dazu, die Perspektive zu wechseln und sich aus ihrer fachlichen Sicht auf die Dinge, auf einen Kunden, eine Kundin einzulassen, der oder die möglicherweise nicht Jura studiert hat und eben kein Sachverständiger oder Steuerberater ist. Ich weiß genau, ich bekomme jetzt Gegenwind. Einige Menschen werden sagen, na ja, also nein, genau die fachliche Ausdrucksweise steht doch dafür, dass eine Rechtsanwaltskanzlei ihre Kompetenz beweist. Und ja, wenn Sie das so sehen wollen, dann sehen Sie es so. Ich sehe es anders. Ich sehe, dass es einen riesigen Unterschied gibt zwischen Qualifikation und Kompetenz. Ich hatte das in früheren Podcast-Folgen auch schon mal erwähnt. Es gibt diesen Unterschied, wenn Sie eine Qualifikation haben, weil Sie zum Beispiel promoviert sind, einen Doktortitel haben oder einen Professortitel, dann heißt das nicht unbedingt, dass Sie auch kompetent sind. Also, es gibt trotz Doktortitel schlechte Ärzte. Sind wir uns da weitgehend einig? Ja, ich denke schon. Es gibt schlechte Rechtsanwälte, richtig? Ja, gibt es. Natürlich. Das heißt, die Qualifikation selbst sagt nicht unbedingt etwas über die Kompetenz aus. Es kann sein, dass Ihr Rechtsanwalt die Gegenseite und das Gericht erschlägt mit unendlichen Schriftsätzen, die das Ganze unfassbar kompliziert machen und in die Länge ziehen. Aber das würde ich wirklich nicht als Qualitätsmerkmal werten. Für mich ist ein Rechtsanwalt dann gut, wenn er die fachliche Seite beherrscht, wenn er also juristisch sauber und auch strategisch klug argumentieren kann, wenn er die Urteile, die Rechtslage, die Kommentare kennt, wenn er also weiß, worauf er sich beziehen kann, und wenn er zugleich, natürlich auch Sie, ich will hier die Damen natürlich mitgendern, und wenn er oder sie auch weiß, wie er mit Mandanten kommuniziert. Ein Rechtsanwalt, der weiß, dass seine Mandantinnen und Mandanten selbst nicht Jura studiert haben, wird sie nicht mit Fachsprache belästigen. Ein Steuerberater, der einen ganz normalen Solo-Selbstständigen als Mandanten hat, der sich im Moment fragt, welche Corona-Hilfe ist die richtige für mich? Ist das die Neustart-Hilfe? Ist das die Überbrückungshilfe 3? Was hat es mit den Digitalisierungsdingen auf sich? Der wird den Solo-Selbstständigen nicht mit Steuerberater-internen Details belästigen, sondern er wird die Informationen so übersetzen, dass sie auf den Punkt gebracht nur die relevanten Informationen für den Mandanten vermitteln und ihm auch aus seiner Perspektive den richtigen Ratschlag geben. Schlechte Steuerberater legen ihren Mandanten die gleichen E-Mails vor, wenn sie so wollen. Da kriegen alle die gleichen Informationen. Das heißt, man fasst zusammen, was es mit diesen Corona-Hilfen auf sich hat, und bei einem Umsatzeinbruch von so und so viel gilt dieses und jenes. Der Steuerberater, der wirklich gut ist, der kennt seine Mandanten und empfiehlt ihnen punktgenau, was sie brauchen. Aber zurück zum Sprachtest. Es geht beim Sprachtest um eine verkürzte Möglichkeit, diese Fähigkeit zum Perspektivenwechsel zu prüfen. Also, Sie schreiben eine E-Mail an eine Rechtsanwaltskanzlei und bitten um einen Telefontermin. Und dann gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, wie diese Kanzlei antwortet. Kommt eine E-Mail voller juristischer Formulierungen, ist die Kanzlei wahrscheinlich nicht in der Lage, auf ihre Belange tatsächlich einzugehen. Ist eine E-Mail dagegen freundlich und entgegenkommend und wie üblich in der Kundenkommunikation empathisch, dann dürfte es sich um eine Kanzlei handeln, die mit Ihnen, also mit dem Kunden, normal spricht und die dann auch ein stärkeres Abstraktionsvermögen hat als eine Kanzlei, die mit allen Menschen gleich spricht und die alle Laien mit juristischer Sprache belästigt. Nehmen wir ein Beispiel. Ich erfinde jetzt zwei Rechtsanwältinnen, und zwar die Frau Schneider und die Frau Müller. Beide haben eigene Kanzleien. So, wir schreiben eine E-Mail an beide Kanzleien und sagen, hallo Frau Schneider bzw. hallo Frau Müller, wir haben folgenden Fall und wir würden gerne ein Erstgespräch führen. Wann würde es Ihnen denn Mittwoch kommende Woche passen? Wir freuen uns auf Ihre Antwort, ich freue mich von Ihnen zu hören, was auch immer. Beste Grüße, Absender. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten zu antworten. Jetzt kriegen wir überraschend eine E-Mail, die folgendermaßen lautet. Sehr geehrte Frau Absenderin, vielen Dank für Ihren Terminwunsch. Sehr gerne kann Frau Rechtsanwältin Schneider am kommenden Mittwoch um 11 Uhr mit Ihnen telefonieren. Wir rufen Sie dann gerne auf Ihrer Nummer XYZ an. So, das ist eine Kanzlei, mit der würde ich sofort arbeiten, weil ich weiß, das Juristische beherrschen die. Das heißt, die juristische Fachsprache verwenden sie vor Gericht. Und ich weiß, Rechtsanwältin Schneider geht mit einem Kunden in dessen Perspektive um. So, aus der anderen Kanzlei kommt ein ganz anderer Brief, eine ganz andere E-Mail. Und zwar schreibt dort die Bürodame, sehr geehrte Frau Absenderin, ich nehme Bezug auf Ihre E-Mail vom heutigen Tage und bestätige Ihnen den Telefontermin am kommenden Mittwoch, Datum um 11 Uhr bei Frau Rechtsanwältin Müller. Bitte rufen Sie zu diesem Zeitpunkt bei uns im Büro an, wir verbinden Sie dann. Und in dieser E-Mail ist dann auch die Rede von einem Datum, also sagen wir mal, was weiß ich, es geht um den 17. Mai und die Kanzlei von Frau Müller schreibt nicht 17. Mai, sondern sie schreibt 17.05.2021. Das ist eine Kleinigkeit, aber sie spricht für technokratisches Denken, denn die 0 von der 5 vom Mai braucht kein Mensch, um den Mai zu verstehen, eine Maschine schon. Und wenn Sie wollen, dass man mit Ihnen umgeht wie mit einer Maschine, dann stehen Sie auf diese zahlenmäßigen technokratischen Daten. Ich selber bin ein musikalischer Mensch, ich liebe Sprache. Deswegen finde ich den 17. Mai viel schöner, denn so heißt ja auch der Monat. So, Sie haben jetzt also zwei verschiedene E-Mails bekommen. Einmal, vielen Dank für Ihren Terminwunsch, sehr gerne kann Frau Schneider und so weiter, wir rufen Sie dann gerne an. Und die andere Kanzlei schreibt, ich nehme Bezug auf Ihre E-Mail vom heutigen Tage. Was stört mich daran? Fast jede Rechtsanwaltskanzlei würde so antworten wie die Kanzlei von der Frau Rechtsanwältin Müller. Warum? Weil sie es für normal halten, weil sie schon immer so kommuniziert haben. Aber in der Unternehmenskommunikation funktioniert das nicht mehr. Mein Eindruck ist, Rechtsanwaltskanzleien, Steuerbüros und auch Sachverständigenbüros sind die allerletzten Nachzügler, die noch nicht verstanden haben, dass Unternehmen in der Ansprache von Kunden eine völlig andere Ausdrucksweise brauchen, andere Formulierungen als diesen üblichen behördenähnlichen Kanzleistil, der bei Empfängern den Eindruck erweckt, sie bekämen Post vom Finanzamt. Was sind die Unterschiede zwischen beiden E-Mails? Einmal, Frau Schneider lässt schreiben, vielen Dank. Während Frau Müller anfangen lässt mit Ich. Ja, da beginnt eine E-Mail mit Ich. Ja, es gibt Leute, die mögen das nicht und die fragen sich, was ist denn das für ein ungezogenes... Naja, so, ich nehme Bezug auf, kein normaler Mensch spricht oder schreibt so. Ich nehme Bezug auf Ihre E-Mail vom... Wozu? Das ist alles Wortgeklingel, das ist alles heiße Luft. Nein, vielen Dank für Ihren Terminwunsch. Ganz einfach empathisch reingehen, wir wissen, worum es geht, wir müssen nicht Bezug nehmen auf. Und dann schreibt natürlich die Kanzlei auch der heutige Tag in Bezug auf Ihre E-Mail vom heutigen Tag. Welche sonst? Wir haben eine E-Mail geschrieben. Der heutige Tag ist heute. Ich kann also sagen, vielen Dank für Ihre E-Mail von heute. Ich kann aber auch sagen, vielen Dank für Ihre E-Mail. Denn ich antworte ja auf die E-Mail und meine E-Mail hängt unten dran. Warum schreiben denn solche bürokratischen Anwaltskanzleien nicht in Bezug auf Ihre E-Mail vom heutigen Tage im jetzigen Monat in diesem Jahr? Also diese übertriebene Präzision kann man ja noch weiter übertreiben. Und die übertriebene Präzision sagt mir, eine Rechtsanwaltskanzlei, ein Steuerbüro, ein Sachverständigenbüro, die kommunizieren mit heißer Luft. Sie sagen mehr als nötig und das bedeutet für mich im Umkehrschluss, offenbar kommen sie mit der Substanz dessen, was sie sagen wollen, nicht ganz so hin. Bitte rufen Sie zu diesem Zeitpunkt bei uns im Büro an. Ja, zu diesem Zeitpunkt. Wieder übertriebene Präzision. Wir hatten gesagt, um 11 Uhr ist das. Bitte rufen Sie uns an, wir verbinden Sie dann. Also, wir haben es hier mit einem konkreten Fall zu tun. Im konkreten Fall hieß es tatsächlich, bitte rufen Sie uns dann im Büro an. Dann ruft der Mandant, der Potenzielle, an unter der Nummer, die in dieser E-Mail in der Signatur steht. Um 11 Uhr. Und es klingelt. Es klingelt, es klingelt, es klingelt, es klingelt. Und er legt wieder auf. Und schafft es dann irgendwie um 11.07 Uhr unter einer anderen Telefonnummer die Rechtsanwältin zu erreichen. Und dann denkt er sich auch, Leute, ihr habt eine Sprache, die ist so kompliziert, übertrieben, präzise, aber das, worum es geht, nämlich eine klare Telefonnummer zu kommunizieren, das schafft ihr nicht. Also ein guter Rechtsanwalt versteht natürlich juristische Fachsprache, er spricht aber mit Mandanten in einer menschlichen Sprache. Und das ist eine spannende Erfahrung, die ich gemacht habe. Kommuniziert eine Kanzlei förmlich mit Mandanten, dann vernachlässigt sie oft das, worum es eigentlich geht. Ja, das heißt, die Telefonnummer stimmt nicht, irgendwelche Fakten fehlen, die Kanzlei informiert uns über Dinge, nach denen wir nicht gefragt haben. Das ist typisch für bürokratische Denker, sie erzeugen jede Menge heiße Luft durch überflüssige Formulierungen, sie fangen bei Adam und Eva an, wenn sie irgendwas erklären, schreiben ellenlange Texte und das, worum es geht, muss man suchen, wenn es überhaupt drinsteht. Manchmal fällt es auch einfach unter den Tisch. Oder ein Sachverständigenbüro verfügt einen Termin für ein Fahrzeuggutachten. Kennen Sie das? Also normalerweise, wenn wir Termine machen, dann sprechen wir die ab. Ja? Also wir müssen gucken, wer hat wann Zeit. Wenn es um mehrere Leute geht aus unterschiedlichen Städten, die sich in einer Werkstatt zu einem Gutachten treffen, dann sollte man das vielleicht dudeln. Aber nein, ein Sachverständigenbüro hat vom Gericht den Auftrag, ein Auto zu begutachten, bekommt eine Frist von einem Vierteljahr. So, und in diesem Vierteljahr kann das Sachverständigenbüro begutachten, wann es will. Nur, das Sachverständigenbüro selber ist halt auch ein Selbstständiger. Der ist zwar gerichtlich vereidigt, aber er ist keine hoheitliche Instanz. Er tut aber so. Er verfügt einen Termin. Er gibt einfach ein Schreiben raus, als sei er selber ein Gericht. Und dann muss man, wenn man da keine Zeit hat, dagegen vorgehen und das wieder. Und das wird fürchterlich kompliziert. Also alleine das Denken, dieses prozesshafte Denken, ist in dieser Zielgruppe so enorm vertreten, dass Sachverständige, Rechtsanwälte und Steuerberater, die kundenorientiert denken, sofort reich werden müssten, wenn sie einfach ganz normale Kommunikationsregeln anwenden. Und zugleich sind natürlich die Briefe aus diesem Sachverständigenbüro in perfektem Juristendeutsch verfasst und das ist eben ein ganz typisches Beispiel. Mit der Zeit hält sich der Sachverständige selbst für eine hoheitliche Instanz. Und ganz im Ernst, von solchen Sachverständigen würde ich absehen. Wenn das Gericht den beauftragt, okay, da können wir uns nicht dagegen wehren, das stimmt. Aber empfehlen würde ich den niemals. Und ähnlich ist es bei Steuerberatern. Ein guter Steuerberater versteht natürlich die Fachsprache, aber er kommuniziert mit Mandanten normal. Schlechte Steuerberater denken in Schemata. Sie denken formell. Ebenso wie die Rechtsanwälte, die oft riesig weit ausholen und Dinge erklären, die nicht Topic sind, holen auch viele Steuerberater endlos aus und erklären erstmal in weitem Bogen die Förderungen zu Corona und den Hintergrund und die Gesetzgebung und weiß der Teufel was. Und der Mandant sitzt dann da, liest die E-Mail und denkt, was soll ich damit anfangen? So, und es gibt aber gute Steuerberater. Es gibt auch gute Rechtsanwälte und Sachverständige. Es gibt diese Leute und die erkennt man an der ersten E-Mail, die aus ihrem Büro kommt. So, das heißt, bevor Sie sich auf einen Wahnsinn einlassen und einen Steuerberater sich nehmen, den unter dem Sie jahrelang leiden werden, weil er sich nicht klar ausdrückt, weil er am Thema vorbeiredet, weil er Ihre Fragen nicht versteht, weil er Ihnen nicht richtig zuhört, bevor Sie an so jemanden geraten, machen Sie den Sprachtest, schreiben Sie diese eine entscheidende E-Mail mit einer Bitte um einen Termin und dann entscheiden Sie, das ist zwar nur ein Dreizeiler, der da zurückkommt, aber das reicht völlig aus, um zu erkennen, ob Ihr potenzieller Rechtsanwalt, der Sie vielleicht Jahre begleiten wird, empathisch ist, ob es ihm möglich ist, ob es sein Denken zulässt, dass er Ihre Perspektive einnimmt und normal mit Ihnen redet. Und es gibt ganz viele Beispiele, woran Sie das dann sprachlich erkennen. Also auch wenn ein Verfahren beginnt, wenn Sie zum Beispiel Post bekommen von irgendeinem Anwalt, der was gegen Sie vorhat, dann lesen wir immer, sehr geehrte Damen und Herren, in vorbezeichneter Angelegenheit zeigen wir Ihnen an, dass uns der Herr Thilo Baum Anschrift mit der Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen beauftragt hat. Eine Bevollmächtigung wird anwaltlich versichert. Jo. Es ist auch gar nicht so anstrengend, diesen Satz umzuformulieren. Ich kenne einen Rechtsanwalt, der schreibt, sehr geehrte Damen und Herren, wir vertreten Thilo Baum. Punkt. So, und der Rest ergibt sich. Wenn die Gegenseite das nicht glaubt, dann kommt halt die Bevollmächtigung hinterher. Da wird auch kein Richter sagen, nein, ihr habt gar kein richtiges Mandat. Also weg mit diesen überflüssigen, überkomplizierten Formulierungen, die heiße Luft beinhalten und nur zeigen sollen, boah, ich bin ein cooler, geiler Anwalt. Nein, die Menschen nehmen das nicht mehr hin. Es wirkt heute peinlich, wenn eine Anwaltskanzlei so kommuniziert. Und man kann das noch fürchterlich übertreiben. Also man kann das noch viel komplizierter machen. Unter Vorlage einer auf uns lautenden Vollmacht zeigen wir an. Komma. Und jetzt kommt die Aussage im Nebensatz, dass uns Herr X mit der Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, ja, und jetzt kommt erst das Prädikat vom Nebensatz hier, was hat er denn gemacht? In den Arsch getreten? Nein, beauftragt hat. Ja. Boah, überflüssige, unnötig komplizierte Sprache, die letzten Endes keine Inhalte transportiert, sondern nur ein Ratespiel ist. Ein kleiner, multipler Intelligenztest, hören Sie auf damit. Sehr geehrte Damen und Herren, wir vertreten Thilo Baum. Fertig. Und dann nochmal zum Termin, den das Sachverständigenbüro macht. Also dann schreiben Sie an das Sachverständigenbüro und sagen, wir müssen hier uns mit dem Termin absprechen. Wir haben jetzt vom Gericht den Auftrag oder Sie haben vom Gericht den Auftrag, dieses Gutachten zu machen, aber ich kann nicht einfach hier durch die Weltgeschichte fahren. Wir müssen den Termin absprechen. Da muss der Anwalt Zeit haben, da muss ich Zeit haben, da müssen Sie Zeit haben. Also lassen Sie uns das dudeln. So, das wäre ein ganz normales, zeitgemäßes Vorgehen. Es macht aber dieses Sachverständigenbüro, es schreibt, und jetzt zitiere ich wörtlich, das Gutachten wird von hier raus terminiert. Punkt. Von hier raus zusammengeschrieben. Aha, von hier raus. Meint er vielleicht von hier aus mit Leerzeichen dazwischen? Nein, er schreibt von hier raus. Also wir kennen das Wort hier raus, das ist ein Synonym von daraus und damit ergibt der Satz keinen Sinn. Super formell, super kompliziert, tut so, als sei er hoheitlich, aber schreibt die größte Grütze zusammen. Wird von hier aus terminiert? Nein, lieber Sachverständiger, du terminierst von hier aus gar nicht, sondern wir sprechen das bitte ab. Hier wird kein Termin gemacht, an dem nicht alle Beteiligten können. So, und dann bekommt so ein Sachverständiger auch mal den Kopf gewaschen. Weil es einfach unhöflich ist, weil es so nicht geht, weil man so mit Menschen nicht umgeht. Und die Kompetenz, die so jemand mitbringen sollte, ist nicht nur die sachliche Begutachtung von irgendwas, sondern auch die Unternehmenskommunikation. Wenn ein Unternehmen so kommuniziert, also fachlich irgendwie übertrieben präzise, extrem sachlich, aber dann auch noch Fehler auf der eigenen Visitenkarte hat, weil sie halt letztlich von Sprache keine Ahnung haben, dann ist das peinlich. Machen Sie den Sprachtest mit allen Rechtsanwälten, Steuerberatern, Sachverständigen. Versuchen Sie durch eine erste E-Mail, indem Sie einfach um einen telefonischen Termin bitten, also um einen Telefontermin bitten, versuchen Sie rauszukriegen, wie die Kanzlei tickt. Wenn Sie bürokratisches Geschwafel zurückbekommen, suchen Sie sich eine andere Kanzlei. Das ist mein Tipp für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.